HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Bitte bleiben Sie am Apparat. Sie werden verbunden.
Was sollen wir jetzt machen?
Warten.
Ja, aber beim Warten.
Die Frage ist immer, ob, wenn ich mich auf das Warten einlasse, ob es wirklich tote Zeit ist.
Und du wartest.
Was machen wir jetzt? Wir warten.
Auf irgendwas.
Ich warte auf den Anruf vom Arbeitgeber, ich warte auf das Päckchen, ich warte, dass irgendwas freigeschaltet wird, dass ich mein Handy benutzen kann.
Ich hasse Warten, ich gebe es zu.
Und du wartest.
Die Zeit verfließt schon ganz anders.
Komm Zeit, komm Rat, komm gute Tat.
Die Minuten zu zählen, ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist beim Warten. Am Ende kann man die Zeit nicht vordrehen, zu der man dann rankommt.
Sehen wir uns gleich nochmal, nehmen wir einen kleinen Moment draußen Platz.
Ja? Ja, ich kann mich in allen Wartensituationen kann ich mich gut hinten anstellen und kann sagen, ja, dann warte ich halt noch.
Und du wartest.
Dann lohnt es sich zu warten.
Auf gar nichts mehr.
Es kommt, wie es kommt. Und irgendwann kommt's.
Sobald man Bescheid weiß, kann man sich gedulden. Weiß man, woran man sich halten soll.
Keinen Grund mehr zur Unruhe.
Man braucht nur zu warten.
Unser Leben besteht zu einem erheblichen Teil aus Wartezeiten. Warten auf den Bus, warten auf besseres Wetter, auf Handwerker, aufs Essen, auf eine günstige Gelegenheit für was auch immer. Warten auf Hilfe, warten auf einen Bescheid vom Amt, auf einen Studienplatz, auf ein Spenderorgan, auf die große Liebe oder die großen Ferien. Unsere Geduld wird ständig auf die Probe gestellt und das, obwohl in unserer modernen Gesellschaft ja alles auf die schnelle Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet ist. Oft wäre es angebracht, sich mehr Zeit zu nehmen, erstmal abzuwarten. Aber das ist eine Kunst, die man wohl erlernen muss. Wir können es kaum erwarten, mehr darüber zu erfahren. Warten, wie geil ist das denn? So haben wir diesen Tag genannt, mit Ausrufe und Fragezeichen. Denn warten ist natürlich nicht immer toll, kann aber durchaus toll sein, wenn man sich auf die erzwungene Pause einlässt, sie zu einer kreativen Phase werden lässt. Soweit jedenfalls die Theorie. Endlich Zeit zum Warten. Der Philosoph Arno Plack und seine Sicht aufs Warten.
Diese dumme Warterei. Die alltägliche Klage ist mehr als nur ein Stoßseufzer der Ungeduld. Sie drückt auch Unmut darüber aus, dass kostbare Zeit nicht für Dinge und Menschen, die umgekehrt auf uns warten, genutzt werden kann. Wer warten muss, lässt immer zugleich auf sich selber warten. Das ist es, was ihn rasend macht. Unsere schlimmste Wut kommt vom Bodensatz unserer Tugenden. Der Mensch unserer Kultur wird dazu angehalten, die Zeit zu nutzen, voranzukommen, schneller zu sein als andere, seine Chancen wahrzunehmen, sich keine Ruhe zu gönnen. Beständig steht er unter dem Diktat der Uhr, kämpft mit der Zeit gegen die Zeit. Aber immer wieder auch macht er, der doch das Allerwichtigste kaum erledigt, die Erfahrung des Wartenmüssens. Er, der pausenlos jagt, hinter etwas herjagt, muss sich zur Ruhe zwingen. Im Wartezimmer, vor roten Ampeln, an Haltestellen, vor Kassen und Schaltern. Weil er voll in Schwung ist, eben darum fällt ihm das Warten so schwer. Wer noch ganz außer Atem sich ans Ende einer Schlange wartender Menschen stellt, strahlt eine Unrast aus, die der unmittelbar vor ihm Stehende körperlich verspürt. Dieser wartet jetzt darauf, dass ein Hintermann aufhört, ungeduldig zu warten. Wäre unser Leben beschaulicher, dann wäre das Warten gar kein Problem. Dann wüssten wir, dass nicht alles, was wir wollen, von unserer Aktivität abhängig ist, Frucht unserer Tüchtigkeit ist. Wir verstünden uns besser darauf, den rechten Zeitpunkt abzuwarten, die Zeit, was immer das ist, für uns arbeiten zu lassen. Das sichere Gefühl, dass etwas für uns geschieht, ohne dass wir eine Hand rühren, ist die Grundlage der Befähigung zu warten. Die Unfähigkeit zu warten ist letztlich ein Symptom unserer Entfremdung von der Natur. Der Bauer, der Gärtner, der weiß, was es heißt, etwas wachsen und reifen zu lassen, übt das Warten geradezu von Berufswegen. Nicht anders auch der Künstler, der sich, vielleicht mühsam, dazu erzogen hat, Natur in sich selber zu kultivieren. Die Natur der spontan in ihm aufsteigenden Bilder, Töne oder Wortfolgen, die sich nicht hervorpressen lassen. Die Qualität eines Kunstwerks, Auch die einer ursprünglichen wissenschaftlichen Arbeit hängt von einem gewissen Niveau des Erlernbaren an, von der Geduld ab, die einer mit sich selber hat. Dazu gehört die Einsicht, dass man kein kleiner Gott ist, der jederzeit alles aus sich hervorzaubern könnte. Doch solche Einsichten sind wertlos, wenn sie nur mit dem Intellekt vollzogen werden, wenn nicht der ganze Körper mit allen seinen Sinnen sie gewinnt. Ein Mensch, der gewohnt ist, alles wie auf Knopfdruck vorgesetzt zu bekommen, vom Archivmaterial über die Tagesschau bis zum zweiten Abendessen, der kann auch nicht die Kunst des Wartens beherrschen, wenn es von ihm verlangt wird. Es wäre daher für unser Denken von Vorteil, hin und wieder selbst ein Essen zu bereiten oder Wäsche zu waschen und zum Trocknen aufzuhängen. Reis, der kocht und noch ziehen muss, braucht seine Zeit, um für uns genießbar zu werden. Wäsche, die trocknet, gibt uns auch die Erfahrung, dass etwas vorangeht, woran wir nicht zu schieben brauchen. Alltägliche Vorgänge, wie absurd sie uns immer erscheinen, schärfen unser Gefühl für Zeit. Das kommt uns bei dem, was über den Tag hinausweist, zugute.
Der moderne Mensch hetzt durch sein Leben und empfindet Wartezeit oft als unerwünschtes Ausbremsen seiner Aktivität, als Stillstand. Dabei geht die Zeit ja weiter. Timo Reuter ist freier Journalist und Autor und hat sich intensiv mit unseren Wartezeiten beschäftigt und ein ganzes Buch darüber geschrieben. Warten, eine verlernte Kunst. Schönen guten Abend, Herr Reuter.
Ja, wunderschönen guten Abend auch an all die Wartenden da draußen.
Die auf neue Erkenntnisse warten. Warten, eine verlernte Kunst. Wenn wir etwas verlernt haben, dann heißt das ja eigentlich, wir haben es mal gekonnt. Also vielleicht nicht wir persönlich, aber der Mensch an sich. Jetzt sind wir umgeben von Zeitmessgeräten, die unserem Leben einen Takt vorgeben. Ist die Uhr an allem schuld?
Naja, zumindest ohne die Uhr könnten wir ja gar nicht 5 oder 10 Minuten zu spät kommen. Also an einem Tag wie heute wäre eigentlich die Zeit ausgefallen mit der Sonnenuhr.
Ja, weil es grau war. Aber wir hätten trotzdem ein Gefühl dafür gehabt, dass wir vielleicht, wir hätten uns an anderen Dingen orientiert für die Verabredung vielleicht.
Bestimmt, also wenn es hell wird oder eben wieder dunkel wird und trotzdem ist dieses kleinteilige Warten, diese 5 Minuten, 10 Minuten oder auch nur 10 Sekunden, das war natürlich früher nicht spürbar überhaupt, ne?
Also die Uhr ist schon ein Hauptfaktor dafür, dass wir uns so gehetzt fühlen auch oft, weil die Zeit einfach sichtbar voranschreitet.
Also dass die Zeit in die Uhr gepresst wird, ist auf jeden Fall eine Voraussetzung dafür und dass diese gemessene Zeit dann eben mit Geld verrechnet wird, ist die andere, weil seither ist es eben verboten, Zeit zu verschwenden, weil das eben bedeutet, dass man Geld verschwendet, wie schon Benjamin Franklin die Menschen gelehrt hat.
Zeit ist Geld, sagt man, ja. Jetzt sagt Plack ja, wie wir eben gehört haben, die Grundlage für die Fähigkeit zu warten ist das Gefühl, dass die Zeit etwas für uns tut. Und wir schreiben der Zeit ja tatsächlich so manches Positive auch zu, ohne dass wir aktiv sind. Wir sagen, die Zeit heilt alle Wunden oder kommt Zeit, kommt Rat oder gut Ding will Weile haben. Also wir haben schon ein ganz gutes Gefühl dafür, dass die Zeit auch was Positives mit uns macht, ohne dass wir selbst handeln müssen.
Auf jeden Fall. Und wenn man jetzt mal auch an den Advent denkt oder an die Schwangerschaft, die freudige Erwartung, da gehört das Warten ja auch einfach dazu. Und da formt sozusagen die Zeit eben auch erst, was entsteht. Gleichzeitig sind wir alle natürlich auch Kinder unserer Zeit und wir wollen immer mehr erledigen und erleben und jetzt hat der Tag halt leider immer nur noch 24 Stunden, so wie früher. Und das heißt, wir pressen immer mehr in diese Zeit rein und haben dann natürlich zum Warten eigentlich gar keine Zeit mehr so richtig.
Und haben auch das Gefühl, dass wir eigentlich immer weniger Zeit haben.
Das ist ja gerade das Absurde. Also wenn man in dieselbe Zeit immer mehr reinpresst, bleibt halt für das Einzelne, was man tut, weniger Zeit. Und Multitasking geht auch in diese Richtung. Man tut 2 Dinge gleichzeitig und ist eigentlich gar nicht mehr dabei dem, was man tut.
Und wie lernt man jetzt das Warten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich ein Privileg, auch anders warten zu können. Wer auf ein Spenderorgan wartet oder auf eine Aufenthaltsgenehmigung, dem erteilt man besser keine Ratschläge, sondern zeigt sich eher solidarisch. Aber ansonsten für alle anderen gilt dann vielleicht auch einfach mal abzuwarten. Das klingt jetzt so einfach und ist wahrscheinlich dann doch auch ganz schwer. mal nicht auf die Uhr zu gucken, mal nicht das Smartphone aus der Tasche zu holen, sondern vielleicht einfach mal in die Welt hinaus zu horchen, mal Ausschau zu halten, was denn eigentlich so passiert in mir selbst und um mich herum.
Aber das ist ja genau das, was vielen inzwischen so schwer fällt. Also man muss sich selbst in gewisser Weise austricksen, um sich dieser Kunst des Wartens wieder zu nähern. Haben Sie da für sich so einen Weg gefunden, wie man einsteigt in diese Kunst?
Also ich habe erst mal beobachtet, wie absurd das eigentlich ist, dass diese Sehnsucht nach den Momenten des Innehaltens eigentlich ganz groß ist. Also auch die Reaktionen auf mein Buch. Als allererstes, Mensch, wie kann man denn entschleunigen beim Warten? Erzähl mir das doch mal bitte schnell.
Genau.
Und wenn wir aber die Gelegenheit dazu hätten eigentlich, dann steigt halt die Wut in uns auf. Und ich glaube, dass die Reflexion darüber, also beim Warten eben, dass die Reflexion darüber ein erster Schritt sein kann, um überhaupt sich mal gewahr zu werden. Mensch, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich ärgere mich darüber, dass ich an der Bushaltestelle stehe und existiere.
Und wenn man es richtig macht, dann guckt man so ein bisschen rum und kann vielleicht an der Bushaltestelle ins Gespräch kommen mit jemand anderem.
Das wäre natürlich super schön, das Glück der Begegnung zu erfahren. Wer sich schafft, selbst vielleicht mal zu überwinden, überwindet auch die Vereinzelung. Und dann kann auch durchaus an so einem verregneten Tag ein Gespräch, ein Lächeln einem auf die Lippen zaubern, ja.
Also statt gegen die Zeit zu arbeiten, wir sagen auch die Zeit totschlagen, obwohl das ja eigentlich völliger Quatsch ist, dieser Gedanke, weil die Zeit ja, egal was wir mit ihr machen, geht ja einfach weiter. Ne? Und wenn man jetzt da eben sich ausklingt und mit der Zeit arbeitet, dann ist das so ein erster Schritt, wenn ich Sie richtig verstehe?
Ja, es ist natürlich auch wiederum eine Überwindung, weil wenn die Zeit vergeht, dann vergehen auch wir. Das ist durchaus auch eine existenzielle Dimension des Lebens, die da auch dann gerade beim Warten, wenn dieser Fluss der Ereignisse eben mal stockt, der uns dann bewusst wird. Aber es ist ja Lebenszeit, also es ist eigentlich geschenkte Zeit und an der Bushaltestelle ja allemal, weil der Bus kommt halt eh, wann er will, ob wir uns jetzt darüber ärgern oder eben diese Pause mal nutzen für was auch immer.
Also das hat ja im Prinzip auch der Philosoph gesagt, dass dieses Bewusstwerden über den Gang der Zeit, dass wir das gar nicht so gerne mögen, weil es unsere Endlichkeit betrifft.
Auf jeden Fall, ja.
Und das heißt, da müssen wir durch.
Da müssen wir durch. Es gibt ja keine andere Möglichkeit.
Warten. Leben ist Warten, Warten ist Leben und man kann auch, wenn man jetzt in die Natur blickt, warten, zum Beispiel auf Wind wie Doha.
Es sind alle Matrosen an Bord, alle Segel gesetzt, alle Ladung verstaut, alle Kisten vertaut, alles im Hier und Jetzt ist bereit. Bald sind alle Reserven verbraucht und sie liegen noch immer vor Anker. Die Segel sind leer, die Luft ist schwer, im Stillstand kehrt Streit. Bleimatte See, Wolken geballt, bevor der Regen beginnt. Es wird kalt, alle warten auf Sturm und darauf, dass es knallt. Alle warten auf Wind. Sie sitzt in der kalten Küche auf gepackten Koffern und weiß nicht, wird sie wieder bleiben. Heimlich auspacken, ehe es sie. Start auf die Gardinen vor am offenen Fenster, regungslos, zu Fäusten geballte Hände im Schoß, seine Schwüre im Kopf, dass es nie wieder geschieht. Mit dem Blick verstellt, mit dem Rücken zur Welt, ihre Zeit verrinnt. Sie wird aufstehen, sich umdrehen und gehen, sie wartet auf uns.
Sie wartet auf Wind. Fortsetzung folgt. Apropos Fortsetzung. Sie kennen sicher die Enttäuschung, die einen manchmal befällt, wenn eine Geschichte zu Ende gelesen ist, wenn im Film der Abspann läuft oder wenn eine Serie mit dem Cliffhanger die Spannung auf die nächste Folge am Höhepunkt in der Luft hängen lässt. Wenn die nächste Staffel der neue Roman herauskommt, dann kann man das kaum erwarten. Und so kommt es, dass sich tatsächlich manchmal Schlangen bilden vor dem Buchladen. Thorsten Schweinhardt erinnert sich an die sehnsüchtig erwarteten Fortsetzungen von Harry Potter.
Harry. Harry Potter lernt in der Zauberschule Hogwarts, wie man auf einem Besen fliegt und Zaubertränke braut. Ich als Leser habe von den Harry Potter Büchern was ganz anderes gelernt. Etwas, das nicht auf dem Stundenplan von Hogwarts steht. Warten. Als ich angefangen habe, Harry Potter zu lesen, konnte man noch nicht einfach in die Buchhandlung gehen und alle 7 Bände der Reihe als Komplettbox im Schuber kaufen wie heute. Die Potter-Serie war noch im Entstehen, sie wurde noch geschrieben. Ein Buch nach dem anderen, von J.K. Rowling persönlich. Und die ließ sich viel zu viel Zeit. Zumindest fühlte sich das damals so an. Besonders hart war die Wartezeit zwischen den Bänden 4 und 5. Bis dahin war jedes Jahr eigentlich ein neuer Potter-Band erschienen. Doch dann kam die große Pause. Als 2000 der 4. Band Harry Potter und der Feuerkelch erschien, kam ich in die 10. Klasse und war frisch mit meiner allerersten Freundin zusammengekommen. Als ich den 5. Band, der Orden des Phönix, endlich in mein Bücherregal stellen konnte, war die erste Liebe lange vorbei und ich büffelte längst fürs Abitur. 3 Jahre Wartezeit. 3-mal so lang wie zwischen den vorherigen Bänden. Ein 3-jähriger Aufenthalt im Zauberergefängnis Azkaban hätte nicht schlimmer sein können. Um das Warten wenigstens etwas abzukürzen, las ich, wie viele andere auch, Harry Potter in der englischen Originalausgabe. Schließlich musste man auf die deutsche Übersetzung nochmal mindestens 3 Monate zusätzlich warten. Etwas Gutes hatte das allerdings. Man verbesserte ganz nebenbei seine Englischkenntnisse. Ein paar besonders ungeduldige Potter-Fans begannen während dieser Wartezeit sogar, den 5. Band selbst ins Deutsche zu übersetzen. Lange vor der offiziellen deutschen Veröffentlichung stand der Orden des Phönix deshalb schon als deutsche Fanübersetzung im Internet. Doch bei aller Ungeduld, das Warten, wie ich es von Harry Potter gelernt habe, war eine schöne, bereichernde Form des Wartens. Man wartete gemeinsam, gehörte zu einer Fangemeinschaft, auch wenn ich nie zu den Leuten gezählt habe, die nächtelang vor den Buchläden kampierten. Man verstand, worauf die anderen warteten. Man hatte die gleichen drängenden Fragen auf der Seele brennen. 1000 Fragen oder auch nur eine einzige. Wie geht's weiter? Wohlgemerkt nicht die Frage, geht es überhaupt weiter? Mit dieser Unsicherheit kann Warten nämlich auch ganz schnell zum Ärgernis werden. Bestes Beispiel ist die Buchreihe Game of Thrones, die Vorlage zur erfolgreichen Fernsehserie. Auf die Buchfortsetzung warten die Leser inzwischen schon über 8 Jahre, seit 2011. Autor George R.R. Martin verschiebt immer wieder den Erscheinungstermin, zuletzt sogar auf unbestimmte Zeit. Da verwandelt sich das Warten irgendwann in Ärger und Frust. Das Warten auf Harry Potter empfand ich dagegen als Genuss. Harry Potter in diesen magischen Jahren zu lesen hieß, etwas Lebendigem beim Wachsen zuzusehen und mit ihm zu wachsen. Aber wachsen braucht seine Zeit. Und da heißt es manchmal auch abwarten.
Warten, wie geil ist das denn? HR2 Kultur der Tag. Timo Reuter und sein Buch Warten, eine verlernte Kunst, haben uns auf das Thema gebracht. Herr Reuter, kennen Sie das auch, dieses Gefühl, auf die Fortsetzung zu warten? Wie geht der Film weiter? Wie sieht die Fortsetzung des Romans aus?
Auf jeden Fall, und das ist ja auch beides dann. Man kann es eigentlich nicht erwarten und gleichzeitig ist es aber auch voller Spannung und auch voller Freude.
Und das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dieser Aspekt der Vorfreude, die man im Grunde nur dann entwickeln kann, wenn man eben das Bedürfnis nicht sofort befriedigt.
Genau, also Vorfreude kann ja nur empfinden, wer auch warten kann. Und es braucht eben auch die Pause, in der sich die Vorfreude überhaupt entfalten kann. Wenn wir jetzt andersrum, wir bestellen online was und dann bestellen wir schon wieder das nächste und haben eigentlich vergessen, was wir überhaupt als erstes bestellt haben, dann ist das halt eben der Tod der Vorfreude, ja.
Aber dann gibt es eine schöne Überraschung im Zweifelsfall.
Das stimmt dann auch wieder, ja.
Und auch wenn dieser Aspekt der Vorfreude ja so wichtig ist, die meisten Menschen warten nicht gerne. Und diejenigen, denen es nichts ausmacht, die sind meistens ziemlich gut vorbereitet. Die haben vielleicht immer ein gutes Buch dabei, wobei das ja heutzutage kaum mehr nötig ist. Durch das Smartphone sind wir inzwischen alle bestens gerüstet für Wartezeiten. Wir können jederzeit und überall Musik hören oder einen Podcast, Nachrichten abrufen, mit Freunden chatten oder sogar arbeiten. Aber die Wartezeit auf diese Weise zu nutzen, das ist nicht die Kunst, die Sie meinen.
Genau, also die Kunst, die ich meine, ist das Warten als Ausschau halten. Ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, wenn man mal im Wörterbuch der Brüder Grimm ein bisschen wälzt, das ist ja ein riesiger Band mit über 30.000 Seiten und auch eigentlich das bedeutendste Wörterbuch der deutschen Sprache, dann findet man zum Beispiel heraus, dass Warten früher bedeutete zu pflegen. Man hat früher aber auch Menschen gewartet, heute wartet man eben nur noch Maschinen. Mhm. Und Warten hieß auch Ausschau zu halten. Da gibt es dann eine ganz schöne Geschichte. In den Bahnhöfen des 19. Jahrhunderts, als überhaupt dieses Warten als Organisationsdefekt überhaupt erst entstanden ist. Ja, also die Bahn wartet nicht auf mich, aber ich muss eben auf die Bahn warten. Da sind die Menschen tatsächlich früher zum Bahnhof gekommen, mit Absicht, um die neue Technik zu bestaunen. Das heißt, warten hieß eben da staunen und Ausschau halten.
Da hat man sich noch Zeit genommen für solche Neuartigkeiten.
Da hatte man sich noch Zeit genommen. Und es gab eben halt kein Smartphone, was man das dann ständig gepiepst hat und was man eben, wo man die Langeweile sozusagen oder eben sogar die Zeit totgeschlagen hat.
Und dieses Warten im Sinne von Ausschau halten ist auch der Grund dafür, warum diese Türme Warte heißen oft.
Genau, das ist die Wortgeschichte, genau.
Das ist ja sehr interessant. Also sollten wir uns öfter mal in luftige Höhen begeben und rumgucken.
Und dort vielleicht als Wärter eben auch auf irgendwas aufpassen, auf unsere Zeit zum Beispiel.
Und die, wenn wir die Zeit, die wir warten müssen, eben zum Beispiel mit dem Smartphone füllen, zählt das dann eigentlich noch als Wartezeit?
Naja, durch das Smartphone hat sich das Warten eigentlich in doppelter Weise verändert. Einmal gibt es ja das Versprechen, wir müssen jetzt nicht mehr warten, weil die App uns ja rechtzeitig eben die Verspätung anzeigt. Aber in der Realität sieht es ja doch anders aus. Wir stehen eben nicht nur noch ständig am Bahnhof, sondern wir warten jetzt auch auf die Verspätungsmeldung, auf die Aktualisierung, auf neue Nachrichten. Und ich denke, dadurch wird das Warten eigentlich noch mehr in so eine Art Schaufenster gestellt und auch noch unbeliebter. Und das Zweite ist eben natürlich eigentlich der Tod der Langeweile. Ja? Also diese Möglichkeit, vielleicht auch dazu gezwungen zu sein, einfach Löcher in die Luft zu schauen, die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Und dabei geht eben aber natürlich halt was verloren. Ne? Der Kontakt mit den Mitmenschen, der Kontakt mit sich selbst.
Und aus der Langeweile entsteht ja oft auch erst was Kreatives, Neues. Meine Kinder haben mich, glaube ich, gehasst dafür. Oft gesagt, wenn die sagten, mir ist langweilig, sagte ich, prima, dann kommst du jetzt vielleicht auf irgendeine tolle Idee.
Also Martin Luther hatte sich ein Jahr auf der Wartburg verschanzt und hat ihn die Langeweile beinahe zermürbt und er hatte dann die Bibel ins Deutsche übersetzt. Weiß nicht, was passiert wäre, wenn er ein Smartphone gehabt hätte.
Also, wahrscheinlich keine deutsche Übersetzung.
Also wer eben den Leerlauf nur aushält, für den öffnet sich dann auch das Tor zur Muße.
Oder er hätte Zeit gehabt, es noch in viel mehr Sprachen zu übersetzen, nicht nur ins Deutsche.
Stimmt, mit der App, wenn er dies klug eingesetzt hätte.
Man sagt das immer so leicht dahin, die Zeit kreativ nutzen, aber das ist ja genau nicht so einfach. Das sind wir ja auch gar nicht mehr gewöhnt. Wir kriegen so viel vorgesetzt, auch das Smartphone trägt dazu bei, dass wir halt nur noch gewöhnt sind zu wischen oder Knöpfchen zu drücken. Diesen Raum, den wir Kreativität geben wollen, das uns vielleicht auch dann glücklich macht, diese Hinwendung zum Kreativen. Da müssen wir ja kleine Schrittchen machen, um da hinzukommen, wenn wir vorher nur User sind.
Es sind ganz kleine Schritte, mal versuchen, nichts zu tun. Also es ist ziemlich schwierig,
das
weiß ich aus eigener Erfahrung. Es ist ja eine Art von Meditation, mal diese ganzen Übersprungshandlungen mal versuchen, sich dagegen zu verwehren. Und da geht es jetzt auch nicht darum, schon Richtung Erleuchtung zu streben, sondern einfach mal ein paar Momente, ein paar Sekunden mal, einfach mal wirklich nichts zu tun. Und ich glaube, so fängt es dann eben an, dass man dann auch seine Wahrnehmung eben schult und seine Blicke öffnet.
Wer das schon mal probiert hat, so eine Meditation an nichts zu denken, ich glaube, das ist die schwerste Übung, die man überhaupt absolvieren kann.
Ja, auf jeden Fall. Also ständig kommen einem ja Gedanken und das ist ja auch nicht schlimm. Dann kann man ja auch mal beobachten, was kommen denn da für Gedanken und welchen Gedanken kann ich einfach loslassen und wo fällt es mir eben besonders schwer, was kommt immer wieder?
Der Mensch entspannt sich ja dann besonders gut, wenn er ziellos umherstreift. Deshalb ist sowas wie Waldbaden gerade in oder ganz banal irgendwo am Wasser sitzen, auf den Fluss zu schauen oder den Wellen zuzugucken oder auch ins Feuer schauen. Jetzt, wo die dunkle Jahreszeit wieder da ist, wer einen Ofen hat, der kennt das. Das hat eine unglaublich beruhigende Wirkung. Und dabei haben wir dann aber, obwohl wir ja nichts tun im eigentlichen Sinne, nicht das Gefühl, dass wir warten.
Es ist ganz schön, weil sowohl das Feuer, jetzt wo Sie es sagen, als auch das Wasser, die haben ja beide auf der einen Seite immer eine Bewegung drin und auf der anderen Seite ist es ja immer derselbe Fluss, immer dasselbe Feuer. Das heißt, es gibt irgendwie Bewegung und eine Art von Stillstand in beidem. Es ist eins sozusagen. Und Da braucht man eigentlich dann gar keinen Fernseher mehr, wenn man ein Feuer beobachten kann oder an einem See eben sitzt, braucht man vielleicht auch gar kein Smartphone. Hm.
Wenn man beides hat, kann man entscheiden, was man dann tun will. Ob man sich die Muse gönnt oder ob man im Trott bleibt.
Oder ein Lagerfeuer am Fluss, das ist auch sehr schön.
Da kommt man wieder auf kreative Ideen. Timo Reuter und sein Buch Warten, eine verlernte Kunst. Vielleicht haben Sie Anregungen bekommen, da ein bisschen tiefer einzusteigen. Vielen Dank, Herr Reuter.
Vielen Dank, ja.
Wir warten in unserem Leben sehr viel. Knapp 7 Stunden in einer Arztpraxis zum Beispiel, circa 38 Stunden im Straßenverkehr im Jahr. Auf manche Dinge wartet oder hofft man ein Leben lang vergeblich. Und es gibt Dinge, da weiß man, dass sie kommen. Man weiß nur nicht wann. Warten auf Wind, Teil 2.
Der Drache liegt an gefallener Schnur im Gras und daneben ein Kind. Die Bäume schweigen mit stillen Zweigen und warten auf Wind. Wir heben suchend den Finger in die Luft und hoffen, dass der Nebel sich lichtet, damit wir endlich wissen, wo wir sind. Wir warten auf Wind. Ich hab den Stift auf dem Papier und die Klinge auf der Haut. Bang nicht, was ich verliere. Ich hab mein Kartenhaus aufgebaut.
Warten auf Wind. Wer in der Politik etwas werden will, der muss abwarten können. Schnelle Lösungen sind meist nicht zu erreichen. In zähen Verhandlungen muss ein Weg gefunden werden. Gerne werden schwierige Verhandlungen deshalb auch bis spät in die Nacht hineingezogen, bis niemand sich mehr die Zeit nehmen mag, bis die Geduld aller am Ende ist. Wer Dinge aussitzen kann, wie Kohl oder Merkel, der hält sich lange an der Macht. Die Regierten müssen warten. Bis sich tatsächlich etwas ändert durch politische Entscheidungen, dauert es oft Jahre oder sogar Jahrzehnte. Wer Politik macht, braucht einen langen Atem und eine langfristige Strategie. Da kann man sich ein Beispiel an Napoleon nehmen. Marius Kalla beginnt seine Überlegungen mit Bonaparte.
Napoleon durfte wählen. Wohin muss er in die Verbannung? Viel stand nicht zur Auswahl. Es hieß Elba oder Korfu. Bekanntlich entschied er sich für Ersteres und erklärte: Ich habe die Insel Elba aufgrund des Sanftmuts ihrer Bewohner und ihres milden Klimas ausgewählt. Die Insel wird für mich für immer von großem Interesse sein. Das für immer jedoch ist so eine Sache in der Politik. Vielleicht wollte er auch nur seine Gegner in Sicherheit wiegen. Denn nichts ist so gefährlich und bei der Konkurrenz unbeliebt wie ein Politiker, der allzu offensichtlich in gespannter Wartestellung verharrt, wie ein Sprinter in den Startblöcken. Napoleon musste den Anschein ungeduldigen Wartens vermeiden, seine Gegner in Sicherheit wiegen, und so konnte er 1815 nach Frankreich zurückkehren und die Herrschaft der 100 Tage beginnen. Napoleon hatte selbst in der Hand, wann die Zeit des Wartens vorbei war. Bei ihm war es Taktik. Maria Stuart, Königin von Schottland, wartete ihr Leben lang auf den englischen Thron. Doch Elizabeth I. verwehrte das und ließ die aus Schottland geflohene einkerkern. 18 Jahre lang saß sie in Haft, schmiedete Komplotte und verschickte konspirative Briefe. Bis 1587, als Elizabeth die Hinrichtungsurkunde unterzeichnete. In Friedrich Schillers gleichnamigem Stück wartet Maria Stuart auf die entscheidende Begegnung mit der Königin.
Ich habe drauf geharret, jahrelang mich darauf bereitet, alles habe ich mir gesagt und ins Gedächtnis eingeschrieben. Vergessen plötzlich, ausgelöscht ist alles. Nichts lebt in mir in diesem Augenblick als meiner Leiden brennendes Gefühl.
Das Warten auf den richtigen Zeitpunkt entscheidet in der Politik über Sieg oder Niederlage. Napoleon und Maria Stuart bilden die Extreme Tod oder Triumph. Meistens und gerade in der Neuzeit ist der Einsatz ziviler und es heißt Karriere oder Sturz. Doch entscheidend ist in allen Fällen das Geschick, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Jeder Revolutionär etwa muss ganz genau bedenken, ob die Massen reif sind für den Umsturz oder noch nicht. Wird zu früh zum Aufstand geblasen, sind die eigenen Reihen noch zu schwach. Geschieht es zu spät, hat sich die Konterrevolution bereits gerüstet. Als Julius Caesar zusammen mit Crassus und Pompeius das Triumvirat bildete, war die Konkurrenz unter ihnen groß. Jeder wartete auf den nächsten Zug des anderen und darauf, selbst aus der Deckung kommen zu können. Geduld haben, die Kunst, den richtigen Augenblick zu erwischen, ist ein Kerngeschäft der Politik. Doch es gibt noch eine andere Form des Wartens, die von außen an die Politiker herangetragen wird und auf die sie reagieren müssen. Die Menschen warten aktuell darauf, dass endlich etwas gegen die drohende Klimakatastrophe unternommen wird. Wir wollen uns nicht länger vertrösten lassen, ist eine Kernbotschaft etwa der Fridays for Future-Bewegung. Nicht später, jetzt, heißt es dort. In Paris beim Klimagipfel 2015 sprach Kanzlerin Merkel.
Die schlechte Nachricht heißt, mit diesen Anmeldungen erreichen wir das 2-Grad-Ziel noch nicht. Wir müssen also auf diesem Gipfel ein Signal setzen, wie wir glaubwürdig das Ziel in den nächsten Jahren erreichen können. Und das heißt nicht mehr und nicht weniger, dass wir im Laufe des 21. Jahrhunderts eine weitgehende Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften brauchen.
In den nächsten Jahren, im Laufe des 20. Jahrhunderts, also irgendwann später mal, nicht jetzt. Die Bevölkerung warten lassen, sie immer wieder vertrösten, aber das nicht auszusprechen, sondern Aktion zu simulieren, ist hier die Taktik der Politiker. Kurz gesagt, ja, die Klimakatastrophe droht. Warten wir einfach auf Godot. Wenn der kommt, passiert schon was.
Oder auch nicht. Politische Entscheidungen und das Warten. Wie gehen wir mit langen Wartezeiten um? Wir haben da ja schon von einigen Strategien gehört. Und natürlich beschäftigt sich auch die Wissenschaft mit dem Alltagsphänomen Warten. Dr. Andreas Göttlich zum Beispiel in einem Forschungsprojekt der Soziologie an der Universität Konstanz. Schönen guten Abend, Herr Dr. Göttlich.
Einen schönen guten Abend.
Es gibt diesen berühmten Versuch, das sogenannte Marshmallow-Experiment. Vorschulkinder bekommen eine Süßigkeit mit der Ansage, wenn du sie nicht sofort isst, sondern wartest, bis ich wiederkomme, dann bekommst du noch eine zweite Süßigkeit dazu. Also wer geduldig ist, kann quasi sein Glück verdoppeln. Und da stellte sich heraus, dass Kinder aus Afrika viel besser abwarten können und viel ruhiger und entspannter sind dabei als deutsche Kinder. Woran liegt das?
Ja, das ist ein Experiment, das es schon länger zurück gibt. Das hat also ursprünglich ist das in den USA entwickelt worden. Ein deutscher Kollege hat genau diesen Vergleich zuletzt gemacht zwischen deutschen Kindern und Kindern in Kamerun war das konkret. Mhm. Der Grund, also sie hat mehrere Gründe dafür aufgeführt, dass diese Fähigkeit bei den kamerunischen Kindern wohl offensichtlich besser ausgeprägt ist. Sie hat dort die Begriffe eines abhängigen und eines unabhängigen Selbst entwickelt und geht davon aus, dass man in Kamerun die Kinder sozusagen einer anderen Art von Sozialisation unterliegen. Dass sie dort stärker in die Kommune, in die Gemeinschaft hineinerzogen werden. Das heißt, dass sie stärker ihr Individuum, sozusagen ihre eigenen Wünsche etwas stärker zurücknehmen, also ein abhängiges Selbst entwickeln, während wir in unserer westlichen zivilisierten Kultur, vermeintlich zivilisiert, eben von einem unabhängigen Selbst haben, der unsere eigenen individuellen einzelnen Wünsche stärker gegenüber der Gemeinschaft in Geltung gebracht werden. Und deswegen sind wir hier ungeduldiger und die Kinder dort geduldiger.
Mhm. Sie haben ja überhaupt in Ihrer Forschung einen Schwerpunkt auf diese kulturellen Unterschiede gelegt. Was konnten Sie dann noch feststellen? Wie geduldig und ungeduldig sind verschiedene Kulturen?
Also man kann genau an diesem Beispiel der kamerunischen Kinder auch weitermachen. Also es ist tatsächlich der Prozess der Individualisierung, der bei uns sozusagen ein ganz langer historischer Prozess ist, der uns unterscheidet, nicht nur von zum Beispiel von afrikanischen Ländern, aber auch zum Beispiel in Japan, wo ich jetzt geforscht habe. Japan ist ein Land, das ähnlich industrialisiert ist wie wir, aber eben diesen Individualisierungsschub nicht so hat wie wir. Deswegen kann man dort auch in öffentlichen Situationen erleben, dass die Leute dort etwas geduldiger warten, dass sie sich weniger schnell beschweren, wenn es mal nicht so schnell geht. Also das wäre im Beispiel jetzt auch zum Beispiel zu Japan, nicht nur zu afrikanischen Ländern.
Also wenn man sich mehr als Teil der großen Gruppe fühlt, dann ist man auch eher bereit, sich selbst eben in den Hintergrund zu stellen und auch zu warten.
Genau, und das hat ja dann auch einen Vorzug letztendlich indirekt sozusagen wieder für einen selbst. Denn wenn man bereit ist zu warten, dann hilft das oftmals einfach sozialen Abläufen, dass sie besser ablaufen können oder überhaupt funktionieren können. Und davon profitiere ich dann sozusagen als Einzelner wieder, wenn ich mich manchmal etwas eher zurücknehme, meine Wünsche etwas zurücknehme, dann habe ich auch etwas davon insofern eben, dass die sozialen Prozesse um mich herum besser funktionieren.
Wenn wir gezwungen sind zu warten, dann verlieren wir ja die Kontrolle. Also dann sind wir fremdbestimmt. Wir können das in der Regel gar nicht beeinflussen, wie lange wir warten müssen. Was macht das mit uns?
Genau, so das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir wahrscheinlich auch kulturelle Unterschiede finden. Uns, die wir sozusagen dafür oder darauf erzogen wurden, dass sie ein autonomes Leben, ein selbstbestimmtes Leben führen sollen. Es ist eine Norm, ein Wert, den wir anstreben. Wir empfinden diese Ohnmacht, die ja in Wartesituationen generell gegeben ist, weil das, worauf wir warten, können wir nicht selbst herbeiführen. Wir empfinden das als besonders drängend und möglicherweise sind das, ist das Leuten in anderen Kulturen nicht ganz so, die empfinden das als nicht ganz so negativ. Wir versuchen dann oftmals die Kontrolle zumindest künstlich ein Stück weit zurückzuholen, zum Beispiel indem wir uns gut informieren, indem wir uns vorbereiten auf die Wartesituation. Und wir bekommen auch in vielen Situationen dann von den Leuten, die uns warten lassen, das sind oft Dienstleister oder irgendwelche Unternehmen, dann eben Informationen angeboten, damit wir zumindest psychologisch ein Stück weit die Kontrolle über die Situation wieder zurückgewinnen.
Das ist so der Ladebalken am Computer, der uns angeblich zeigt, wie viel schon geschafft ist.
Zum Beispiel oder die Durchsage am Bahnhof, wenn sich der Zug verspätet, wie lange es noch geht. Das sind solche Beispiele.
Wenn man in Urlaub fährt in ferne Länder, dann erlebt man das ja manchmal, dass zum Beispiel dieser berühmte Bus angekündigt wird und den Einheimischen ist völlig klar, ja, wenn da steht, der kommt morgens, dann kann es auch sein, dass der erst am Nachmittag kommt. Sowas macht uns ja völlig kirre. Wie kommt es aber, dass die Menschen in diesen Ländern das gar nicht als Wartezeit, als Ungewissheit empfinden?
Generell ist es so, dass es tatsächlich gar nicht so einfach ist, zu definieren, was eigentlich Wartezeit ist. Und das hängt tatsächlich sehr stark vom subjektiven Empfinden ab. Ich habe zum Beispiel am Flughafen auch Leute getroffen, die gesagt haben, naja, warte, ich warte hier auf mein Flugzeug. Aber wenn ich nachher im Flugzeug sitze, ist es eigentlich auch ein Warten. Ich warte eigentlich nur darauf, dass das Flugzeug ankommt. Also es ist tatsächlich nicht so einfach zu allgemein zu definieren, wann eigentlich Warten überhaupt ein Warten ist und wann das Warten anfängt, wann es aufhört. In dem Fall ist es, glaube ich, einfach die Gewöhnung, natürlich, dass man nicht so an diese starke und zuverlässige Taktung eines Fahrplans gewöhnt ist. Mhm. Und es gibt auch eine andere Erklärung, die ja auf einen Ethnologen zurückgeht, der schon vor längerer Zeit unterschieden hat zwischen sogenannten polythetischen und monothetischen Zeitkulturen. Damit meint er im Grunde, dass es Kulturen gibt wie die unsere, wo man eigentlich sagt, ich habe jetzt eine Aufgabe, in der ich arbeite und bevor ich die nicht zu Ende gebracht habe, mache ich nichts anderes. Aha. Dann bin ich sehr unflexibel in meiner Zeitgestaltung. In anderen Kulturen, so unterscheidet er das, ist es so, dass man eher sagt, na gut, ich habe jetzt hier eine Handlung, die ich gerade durchführe, aber wenn die unterbrochen wird, habe ich immer noch zwei, drei andere Parallelhandlungen sozusagen, auf die ich umswitchen kann und ich mache dann was anderes und dann ist es nicht so schlimm, wenn eben auf der einen Schiene sozusagen es nicht vorangeht. Ich kann immer noch auf einer anderen Schiene weitermachen und das ist nach der Erklärung dieses Ethnologen dann eben etwas, was uns eher schwerfällt.
Aha, aber das wäre ein guter Weg, wenn wir das mehr in diese Richtung betrachten würden, dann wären wir einfach flexibler und würden nicht so oft das Gefühl haben, wir warten sinnlos. Sie sagten, manchmal weiß man gar nicht so genau, ob man wartet oder nicht. Also spätestens, wenn man in einer Warteschlange steht, dann weiß man, dass man wartet. In der Warteschlange sind alle gleich. Das empfinden wir dann eigentlich wieder ganz positiv. Das ist einfach, es geht langsam voran, aber die anderen können auch nichts machen.
Genau, also es ist historisch tatsächlich so, dass die Warteschlange wohl, das ist zumindest der aktuelle Stand, kann man sagen, der Forschung, eigentlich in Frankreich erfunden wurde, und zwar zur Zeit der Französischen Revolution, als viele Leute in die Städte gezogen sind und es dort einfach Lebensmittelknappheit gab und man irgendwie eben ja die Vergabe von Lebensmitteln, zum Beispiel vom Brot, einfach regeln musste. Und da hat man eben die Warteschlange eingeführt, gewissermaßen als ein egalitäres Prinzip, dass jeder gewissermaßen gleich, der das gleiche Anrecht hat auf das Brot und keiner sozusagen bevorteilt wird. Genau, wenn man nicht in der Warteschlange steht, dann führt man auch soziale Vergleiche durch. Also es ist interessant, es gibt da empirische Untersuchungen, dass zum Beispiel, wenn ich in der Warteschlange stehe und sage mal, ich bin an Platz Nummer 10 und hinter mir kommt nur noch eine Person, dann habe ich das Gefühl, ich bin ziemlich weit hinten und empfinde diese Warteschlange als etwas sehr Ungenügendes. Ich bin nicht zufrieden mit der Situation. Wenn ich mich aber umdrehe und sehe, da kommen noch 20 Leute hinter mir,
dann habe ich das Gefühl, ich stehe weit vorne. Weiter,
dann habe ich subjektiv das Gefühl, naja, ich bin doch eigentlich relativ weit vorne und kann es ein bisschen besser aushalten.
Die Psychologie. Und das war der soziologische Blick auf das Warten mit Dr. Andreas Göttlich. Vielen Dank. Die Kunst zu warten. Warten, wie geil ist das denn? So haben wir heute getitelt. Wir warten noch ein bisschen weiter auf Wind mit Dota.
Es liegt ein Schiff an fernen Ufern. Und auf dem Deck liegt Staub. Es hat seit Wochen nicht geregnet. Und im Wald fällt ein Funken auf das Laub. Puste auf die Glut, puste auf die Glut, puste auf die Glut,
sie nur wirbeln und wundern. Und keine sich schließenden Kreise, wenn er kommt, dann kommt er erst leise. Er braucht keine Straßen, er braucht keine Gleise. Vielleicht braucht sich mehr Wind, vielleicht nur einen Hauch. Ich atme einmal noch tief ein.
Warten auf Wind. Ist der Messias schon da oder müssen wir noch warten? Die Religionen bieten viel und Unterschiedliches, wenn es um das Thema Warten geht. Aber Geduld fordern sie alle. Geduldig, teilweise regungslos zu warten in der Meditation ist ein Weg im Buddhismus. Geduld ist wie ein Klettergriff, um den Gipfel der Erleuchtung zu erklimmen, heißt es da. Allah ist mit den Geduldigen, sagt der Islam. Lohnt sich das Warten? Dafür gibt es keine Garantien. Man muss den Glauben daran haben. Juliane Ziegler über die Geduld und das Warten im Christentum.
Auch in der Religion üben sich Gläubige ohne Garantie in Zuversicht. Sie vertrauen auf Gott.
Christen glauben daran, dass der Messias gekommen ist in Jesus. Und damit hat sich ein Teil unseres Wartens schon erfüllt, aber nur teilweise, denn Jesus ist wieder gestorben, ist dann auferstanden, das ist unsere Auferstehungshoffnung, warum wir auch glauben, Jesus ist dieser Messias und warum wir glauben, es gibt noch etwas nach dem Leben. Wir warten darauf, dass eines Tages Gottes Reich sich umsetzen wird, aber wir wissen halt nicht, wann.
Es ist ein Warten auf den Retter, auf den, der uns hält. Ein Warten voller Hoffnung, Zweifel oder Enttäuschungen zum Trotz.
Das ist elementar für unser Gottesbild. Das ist im Judentum so, das ist im Christentum so. Gott, der Starke, der alles, was hier gerade ist, auflösen kann und mich in seiner Hand geborgen halten kann. Dieses Bild des Wartens auf dieses Geborgensein, wie auch immer es mir gerade geht, das ist unsere Botschaft.
Abwarten und sich anvertrauen. Ist das nicht eine sehr passive Haltung, in der ich Verantwortung abgebe? Stefanie Brauer-Noss widerspricht.
Warten heißt auf keinen Fall, christlich gesprochen, passiv zu sein, sondern das Leben selber in die Hand zu nehmen und zu gestalten, trotz allen Wartens. Denn in dem Warten ist es kein Vakuum, das einfach so da ist und wir warten und warten und hoffen endlich auf unser Ende, sondern wenn man genauer hinschaut, dann bewegt sich ja etwas seit 2000 Jahren, dann ist schon etwas ins Laufen gekommen, ist diese Botschaft da, gehen Leute in die Kirche, Glauben gibt in diese Psalme, in denen es um das Warten geht, um die Hoffnung, dass jemand kommt, schon jetzt halt. Die Bibel ist voll von diesen Texten, dass die Leute glauben, dass es gut werden wird. Und das ist eine gesunde Haltung, auch beim Warten in unseren alltäglichen Situationen. Es wird sich eine Lösung ergeben.
Glauben, dass es gut wird. Wer schon mal gefühlte Ewigkeiten in einer Telefonwarteschleife hing, der weiß, wie sehr da die Geduld strapaziert wird. Für viele gehören Warteschleifen zur Vorstufe der Hölle. Zum Glück gibt es viele Menschen, die daran arbeiten, solche Warteschleifen unterhaltsamer zu gestalten. Zum Beispiel Armin Nagel, von dem wir gleich mehr hören werden. Zunächst wählen wir aber die 0180 31 05 105.
Schön, dass Sie anrufen. Willkommen bei Wart, Ihrem Service zur Kunst des Wartens. Sie haben folgende Optionen. Wollen Sie lernen, Ihre Zeit effizient zu nutzen? Dann drücken Sie die 1. Wollen Sie sich warten? Dann drücken Sie die 2. Wollen Sie einfach ein wenig abhängen? Dann drücken Sie die 3. Hallo in der Wart Academy. Hier lernen Sie die theoretischen Grundlagen des effizienten Wartens. Für Mathematik des Wartens drücken Sie die 1. Für Geschichte des Wartens drücken Sie die 2.
Zahlen, Daten, Fakten. Prinz Charles wartet seit 62 Jahren auf die Thronfolge des englischen Königreichs. In den USA warten zum Tode verurteilte Straftäter im Durchschnitt 13 Jahre auf die Vollstreckung ihrer Strafe. 219 Tage unseres Lebens stehen wir im Stau. Nur 140 Tage dagegen hängen wir in Warteschleifen.
Mit der verlernten Kunst des Wartens sind wir eingestiegen in diese Sendung. Jetzt ist Armin Nagel dran, der aus dem Warten Kunst macht. Sein Team nennt sich Service-Pioniere und dieses Team hat sich unter anderem eine Performance zum Thema Warten ausgedacht, die am Schauspiel Köln zu sehen war und die mit dem deutschen Callcenter-Preis ausgezeichnet wurde. Schönen guten Abend, Herr Nagel.
Schönen
Schönen Abend, hallo.
Diese Performance, was war denn da zu sehen?
Na, zu sehen war eigentlich gar nicht so viel, sondern eher zu hören. Also wir haben eine Situation hergestellt an einer Bushaltestelle. Und zwar konnten da die Leute auf einen Bus warten, der nie ankam. Und in dieser Wartezeit konnten sie eben in der Warthotline anrufen.
Von der wir gerade gehört haben.
Genau, das ist nichts anderes als eine echt existierende Hotline, die wir gehackt haben in Zusammenarbeit mit einem Kölner Callcenter-Anbieter. Und wir haben im Endeffekt einen Perspektivenwechsel durchgeführt. Normalerweise versucht man ja immer, das Warten zu verhindern, zu vermeiden, dass niemand merkt, dass gewartet wird. Und wir haben gesagt, wir kehren das nach vorne und wir kreieren eine Hotline, in der man während des Wartens über das Warten philosophieren kann und sich auch unterhalten kann.
Das Thema Warten, das bringen Sie nicht nur auf die Bühne und in die Warteschleife, sondern Sie holen es auch ins wirkliche Leben. Man kann mit Ihnen sozusagen aufs Amt gehen und warten lernen.
Ja, wir haben dieses Grundprinzip, also das war halt in dieser Performance fürs Schauspiel in Köln der erste Prototyp, den wir entwickelt haben, und wir haben das eben auch nochmal weiterentwickelt zu einem Wartamt. Das heißt, wir können unser Amt irgendwo auf einem Festival oder im öffentlichen Raum aufbauen und da können die Leute erstmal warten, um dann im Warteamt auch wiederum das Warten zu lernen.
Wie reagieren denn die Leute, wenn sie das anbieten, in so einen Raum, da können sie jetzt erstmal warten? Das klingt ja jetzt nicht so attraktiv, ehrlich gesagt.
Naja, das kommt immer auf den Kontext drauf an. Also wenn die Leute wissen, das ist jetzt ein Festival, das ist ein Event, da kommen sie ja schon hin und haben irgendwie Zeit und finden das dann wunderbar. Da geht es im Endeffekt auch um das, was Sie vorhin auch schon besprochen haben, also die verlorene Kunst des Wartens wiederzuentdecken. Wobei wir da die Erfahrung gemacht haben, dass die Leute wiederum, die darauf warten müssen, dass die, dass, was weiß ich, Kinder oder irgendwelche Passanten dann in dem Warteamt sind. Also manche müssen warten und die haben dann gar keine Geduld. Manche finden es toll. Das ist dann vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass es Kunst ist. Also manche gehen da richtig auf und andere sind weiterhin total genervt von der Warterei.
Ja, aber die meisten haben sicher auch hohe Erwartungen an das, was sie dann bieten.
Ja, ist, glaube ich, einfach ganz unterschiedlich, je nachdem, mit welcher Leichtigkeit die Leute rangehen. Also im Grunde genommen versuchen wir auch, also Warten ist ja einfach eins der Hauptservice-Themen und wir als Service-Pioniere versuchen, in die Service-Welt mit künstlerischen Mitteln mehr Leichtigkeit reinzubringen. Und Service heißt ja eigentlich nichts anderes, als anderen Menschen das Leben leichter machen. Und ja, von der Leichtigkeit zum Humor und zur Unterhaltung ist es ja ein relativ kurzer Weg. Also es ist alles auch mit einem Augenzwinkern.
Diese Warteschleife, die Sie kreiert haben, natürlich auch mit diesem Augenzwinkern. Ja, ja. Worauf kommt es denn bei einer gut gemachten Warteschleife an?
Ja, auf eine gut gemachte Warteschleife, das im Grunde genommen gibt es auch schon einige Forschungen zu. Also man würde vielleicht denken, dass es eine tolle Musik sein sollte, aber es gibt da Musikwissenschaftler, die da rausgefunden haben, dass zum Beispiel, wenn man jetzt Probanden einen echten Beatles-Song in einer Warteschleife anbieten würde oder eben so eine gedudelte Beatles-Version, dass die Leute sogar eher auf die gedudelte Version abfahren, vielleicht weil sie es einfach schon gewohnt sind oder schon so ein irgendwie so eine schlechte Erwartung haben. Also es sind ganz interessante Ergebnisse.
Vielleicht auch, weil Sie sich dann sicher sind, dass Sie in der Warteschleife gelandet sind.
Richtig, genau. Und dass Sie dann immer noch darauf hoffen, dass Sie auch irgendwie drankommen. Oder Stille in der Warteschleife geht irgendwie offenbar gar nicht, weil die Leute dann sich eher in so einer Kafkaesken Situation fühlen und denken, Gott, wo bin ich jetzt gelandet? Komme ich jemals hier irgendwo nochmal raus?
Es gibt ja sogar eine Warteschleifenvereinigung und richtige Stars der Branche, die auch viel Geld damit verdienen, dass sie Warteschleifen kreieren. Es gibt auch einen Warteschleifen-Oscar. Das habe ich zum ersten Mal gehört. Seit wann wissen Sie das?
Naja, das habe ich rausgefunden während der Recherche zu unserem Projekt. Und letzten Endes sind wir, haben Sie ja vorhin auch schon erwähnt, auch mit dem Deutschen Callcenter-Preis ausgezeichnet worden. Ganz überraschend. Und das fand ich eben auch lustig, weil eben, diese Branche, die fand das halt spannend, dass wir so komplett anders an das Thema rangegangen sind. Unter anderem auch mit der Idee des Wartberaters. Also man konnte eben nicht nur diese einzelnen Files sich anhören in der Hotline, sondern bei einem bestimmten Punkt konnte man mit einem echten Wartberater, einem echten Callcenter-Agenten verbunden werden, der einem dann live beim Warten geholfen hat.
Disneyland ist Meister darin, aus dem Warten ein Happening zu machen. Da wird man so abgelenkt, dass einem selbst eine Stunde Wartezeit auf einmal Achterbahnfahren gar nicht unangenehm auffällt. Ist das ein bisschen Vorbild für Sie?
Ja, also Disneyland, da kann man wahnsinnig, also die, wenn man was übers Warten lernen will, kann man das von Disney lernen, weil die im Endeffekt, ich glaube, ein 50, 60-köpfiges Forschungsteam angestellt haben, die sich den ganzen Tag über mit nichts anderes beschäftigen, als wie man ja die Wartezeit den Menschen versüßen kann, weil sie ja eben diese ganzen Parks haben. Und also wenn man was übers Warten lernen will, dann kann man das von Disney lernen, in der Tat.
Sie haben sich jetzt auch so viel mit dem Warten beschäftigt, machen Kunst daraus. Wie hat sich Ihr Warteverhalten geändert dadurch?
Also ich bin mal ganz ehrlich, die Beschäftigung mit dem Thema Warten ist in der Theorie wunderbar und in der Praxis fühlt man sich dann doch, also ich, sobald ich in der Praxis warten muss, wäre ich dann doch wieder ungeduldig. Und wenn man viel drüber liest, ist es wunderbar, ist es toll, aber wenn ich dann am Bahnhof warten muss und die Bahn kommt nicht und ich bin eile, dann wäre ich auch immer schnell ungeduldig.
Der Weg von der Theorie in die Praxis ist richtig, meistens sehr schwer. Vielen Dank, Armin Nagel, Schauspieler, Redner und Service-Pionier. Warten, wie geil ist das denn? So haben wir heute getitelt. Vielleicht können wir das Fragezeichen hinter diesem Satz jetzt streichen. Das Leben ist im Fluss. Man kann Zeit nicht totschlagen. Sie vergeht, egal was wir mit ihr machen. Deshalb sollten wir sie immer nutzen. Und das nicht immer im ökonomischen Sinne, sondern gerade die scheinbar nutzlosen Phasen sind es, die Raum für Muße bieten. Wenn Sie nichts weiter vorhaben, hier nochmal die Nummer für die Wart-Projekt-Warteschleife 0180 3105 105. Das war H2 Kultur der Tag. Mein Name ist Doris Renk. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und Sie können die Sendung jederzeit runterladen auf hr2.de oder in der ARD Audio App.
Gewartet mit den Augen, dort am Weg nah bei den Buchen. Hab gewartet mit den Ohren, dich in jedem Ton zu suchen. Hab gewartet mit Gedanken, hab mir Worte ausgedacht. Hab gewartet mit den Armen, in der Kühle dieser Nacht. Sind die Felder schon gemäht? Wenn du jetzt kämst, kämst du zu spät.